Warum haben gewisse politische Stimmen so viel Kraft? Oder bleiben so lange? Weil sie in einer immer komplexer werdenden Welt die vermeintlich einfachen Antworten liefern, die vermeintliche Sicherheit gibt.
Ja.
Und wir dann dabei sind zu überlegen, warum sind denn einfache Antworten, die eigentlich auch gar nicht richtig sein müssen, aber in dem Moment vielleicht beruhigen, die richtigen für viele Menschen? Und dann sind wir eigentlich bei dem Grundtenor Angst.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Denise Stellmann. Ihr hört Mach mal lauter, den Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. In diesem Podcast geben wir das Mikrofon an diejenigen weiter, denen wir unbedingt ganz genau zuhören sollten. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute eine besondere Folge. Ich sage das eigentlich jedes Mal, ne? Aber es ist nur ein Zeichen dafür, dass sie auch immer besonders sind. Heute allerdings sprechen wir, oder spreche ich, und ihr könnt zuhören, mit der Vorständin Magdalena Blüchert. Und wir gucken zusammen auf das Jahr 2022 und starten tatsächlich mit Gewalt im Alltag und was Gewalt im Alltag so ist und wie oft wir das schon gemacht haben und so weiter. Das erzählt die Vorständin gleich selbst. Aber bevor sie das tut, Magdalena, schön, dass du da bist. Wie geht es dir?
Ja, schön, dass wir wieder eine Folge zusammen machen. Ich überlege gerade, ist das Folge Nummer 3, die wir gemeinsam haben?
Ja, das ist Folge Nummer 3.
Das ist ja fast Routine jetzt, aber immer wieder eine Überraschung, ne?
Ja.
Ja, danke. Mir geht's gut. Etwas erledigt nach all den schönen Projekten, die wir machen konnten. Ist dann auch die Kraft etwas dem Ende geneigt, aber ansonsten freue ich mich, was wir alles 2022 so gestalten konnten. Und wie geht's dir?
Ja, gut, gut, gut. Also jetzt kommt ein langsam ganz bisschen Ruhe in alles. Geht dem Ende zu, das spürt man, finde ich. Aber ansonsten ist hier alles tipptopp. Ich freue mich
kannst,
jetzt auf
kannst
unser
du noch mal
Gespräch.
Kurz erklären? Du hast gesagt, es alles geht dem Ende zu. Das ist irgendwie...
Naja, das Jahr. Also das Jahr endet. Und ja, ich finde, man spürt, das ist so ein bisschen runterfahren. Und jetzt kann man auch erst einmal so ein bisschen, ja, das Ganze sich auch nochmal anschauen, das, was wir auch heute machen, auf die ganzen Veranstaltungen, auf das ganze Jahr und so ein bisschen kurz einfach die Dinge mal sein lassen dürfen. Also, das war damit gemeint. Ich würde vorschlagen, wir gehen tatsächlich mal zur letzten Veranstaltung. Die ist ja gar nicht so lange her. Gewalt im Alltag. Bevor wir uns die letzte Veranstaltung anschauen, würde ich vorschlagen, erzähl zuerst mal, was ist das eigentlich, Gewalt im Alltag?
Ja, das ist eine Veranstaltung, auf der wir informieren und sensibilisieren. Wir haben 2018 über die Einzelfallhilfe sehr viele Anträge bekommen, die entweder, also Menschen, die akut Hilfe benötigt haben oder Nachsorge benötigten, weil das nicht oder nicht ausreichend über die Krankenkassen oder Behörden geschah. Menschen, die Gewalterfahrungen machen mussten und mit den Traumafolgen leben. Und wir haben uns gefragt, was können wir tun? Akuthilfe könnten wir nicht leisten, weil wir keine Beratungsstelle sind und haben dann immer ins Netzwerk verwiesen deutschlandweit. Und haben uns gefragt, was können wir als Stiftung tun, und haben dann Sensibilisierung und Informationen für uns rauskristallisiert und haben dann geschaut, welche Veranstaltungen es denn gibt in dem Bereich, die informieren, öffentlich zugänglich sind und ja, gut erreichbar für Menschen, die interessiert und betroffen sind, und haben festgestellt, da ist gar nicht mal so viel los. Oft gibt es Veranstaltungen, die sind dann sehr lokal gehalten, oder es gibt halt den Teil der Fortbildung, die aber dann für professionelle Kräfte sind und nichts für Menschen, die einfach sich informieren wollen, was sie tun könnten, wenn sie Hilfe brauchen. Und so haben wir Gewalt im Alltag dann konzipiert und 2019 das erste Mal ja, stattfinden lassen im November. und damals auch hybrid, sprich wir hatten eine Veranstaltung vor Ort und haben die Vorträge dann einmal aufgezeichnet, beziehungsweise schon da per Livestream online gestellt. Das war der Beginn von Gewalt im Alltag und haben da schon festgestellt, dass wir einen großen Zulauf hatten, hauptsächlich aber auch online, und waren ganz fasziniert, dass die Vor-Ort-Veranstaltung jetzt nicht so abgefragt war, aber die Menschen, die da waren, haben sich damals schon sehr gefreut über die Vielfalt der Informationen. Dann haben wir halt gesagt, okay, dann müssen wir vielleicht das Konzept verändern. Und wir wissen alle, 2020 war Beginn Pandemie, und da war es dann klar, dass wir eh auf Livestream schalten. Ja, und dann war 2020 und wir haben den ersten Livestream komplett gemacht zum Thema häusliche und digitale Gewalt. Bei der ersten Veranstaltung waren wir noch sehr breit gefächert und haben 8 verschiedene Themen aufgerufen an einem Tag und haben das bei der zweiten Veranstaltung 2020 dann auf 2 reduziert, um da tiefer einzutauchen. Und haben da schon sehr viel Rückmeldung bekommen, dass das eigentlich das genau das richtige Format ist, unabhängig von Corona und all dem, und haben da weitergemacht und waren 2021 vielleicht ein bisschen gaga und haben 2 Veranstaltungen gemacht. Einmal im Frühjahr zum Thema Gewalt in der Pflege und Gewalt am Arbeitsplatz, und im November 2021 dann das Thema Diskriminierung. Und 2021 hatten wir es auch erweitert. Wir waren dann im Frühjahr bei 2 Tagen und im November dann bei ganzen 3. Und dabei ist es dann auch geblieben im Veranstaltungsformat.
Genau, 3 Veranstaltungstage auch in diesem Jahr. Ist noch gar nicht lange her, es war im letzten Monat. Erzähl doch mal, welche Themen waren es schwerpunktmäßig in diesem Jahr und warum habt ihr euch dafür entschieden?
Wir haben 22 das Thema Kinder- und Jugendschutz ganz groß geschrieben. Kinder und Jugendliche haben wir in all unseren Projekten immer mitgedacht. Und auch bei den Veranstaltungen von Gewalt im Alltag hatten wir immer das Thema mit drin und mit angeschnitten und haben gesagt, 2022 ist es soweit, dass wir das als Hauptthema nehmen auch. Und gerade weil in der Pandemie so viel aufgekommen ist, so viel sichtbar wurde, aber auch so viel geschehen ist, und irgendwie unser Bedürfnis war, hier jetzt auch mal die Sichtbarkeit größer aufzuziehen. Viele haben darüber gesprochen und wie wichtig es ist, aber wenn man sich die Kriminalstatistiken angeschaut hat, dann ist da Unglaubliches geschehen, und ich finde es auch ein bisschen, läuft mir zuwider, dass man irgendwie sagt, ja, wegen Corona ist all das passiert. Nein, das passiert schon die ganze Zeit. Aber sicherlich durch die mediale Stärke, die sich digital entwickelt hat während Corona, ist es sichtbarer geworden, dass mehr Menschen darüber gesprochen haben und natürlich leider auch die Zahlen hochgegangen sind. Und deswegen haben wir gesagt, es ist Zeit. Es ist Zeit für das Thema Kinder- und Jugendschutz, und haben uns 5 Themen angeschaut genauer, weil wir gesagt haben, das sind entweder Themen, die explizit schon immer mal wieder erwähnt werden, aber immer nur, wenn ein Skandal auftaucht. Oder halt Themen, wo wir gesagt haben, die sind schon länger dabei und brauchen hier wieder die Sichtbarkeit, und haben uns dafür entschieden, dass wir das Thema Religion, also Kinderschutz im Bereich Religion, im Sport, dann in Institutionen, im Bereich digitaler Raum und in Beziehungen uns genauer anschauen an 3 Tagen.
Wie ist die Rückmeldung? Also ich habe die Veranstaltung natürlich gesehen. Ich gucke natürlich noch ein bisschen anders drauf. Ich bin ja Teil des Teams. Das heißt, ich sehe natürlich auch ganz genau, wie wir intern sozusagen anders oder uns anders aufstellen, neu aufstellen, breit gefächert aufstellen und all das. Aber wenn du so, du hast sicherlich ja vielleicht auch schon Zahlen gesehen. Wie war die Nachfrage in diesem Jahr?
Also wir freuen uns sehr, dass das mit eine der erfolgreichsten Gewalt im Alltag Veranstaltungen waren. Wir sind etwas mehr geworden als im letzten Jahr. Was ich eindeutig gesehen habe, ist die Interaktion. Das heißt, wir haben eigentlich mehr Menschen noch, die mit uns interagiert haben bei dem Thema. Über Social Media, per Mail, per Telefon, Im letzten Jahr hatten wir viele, die sich eher über das Thema aufgeregt haben. Das heißt, warum machen wir das denn als Hauptthema? Und so wichtig ist das doch nicht. Und wir haben es doch eigentlich schon überwunden, so ungefähr beim Thema Diskriminierung. Und dieses Mal war es eher das Thema, endlich wird das mal gebündelt gemacht. Und wird nicht nur punktuell herausgehoben und hier mal ein wichtiges Zitat mit reingebracht oder eine Pressekonferenz, sondern wir haben wirklich alles zusammen und auch die ExpertInnen, die vor Ort waren oder digital zugeschaltet, dass wir hier so eine Bandbreite aufgestellt haben und halt die Möglichkeit, dass während der Dialogrunden Fragen gestellt werden konnten, war sehr, sehr wichtig, weil genau hier Fragen gestellt wurden, die vielleicht anderweitig noch nicht gestellt wurden. Man konnte das anonym machen und das hat eindeutig geholfen. So, und wir konnten sehr viele Verweise auf Beratungsstellen machen, während der Veranstaltung, aber auch schon im Vorwege und danach.
Du als Vorständin dieser Stiftung, wenn du, also die Gewalt im Alltag läuft ja jetzt, wie gesagt, du hast schon gesagt, letztes Jahr war es zweimal im Jahr, in diesem Jahr einmal, davor auch einmal. Es scheint einen ja, Bedarf zu geben. Das heißt, die Leute schauen sich das ja an und es macht was und es macht was Gutes. Wo siehst du diese Veranstaltung in der Zukunft? Also ist das etwas, wo du sagst, wir machen das jetzt noch ein paar Jahre und dann gucken wir mal? Oder ist das etwas, wo du sagst, das soll sich weiter transformieren? Wir schauen mal, wie das irgendwann, ja, was daraus noch werden könnte. Bist du zufrieden mit dem Konzept, wie es jetzt ist? Also wo siehst du diese Veranstaltung in der Zukunft, wenn du dir das überhaupt angucken möchtest auf diese Weise?
Also ich freue mich sehr, dass wir dran geblieben sind, denn bei der ersten Veranstaltung haben eigentlich alle dagegen gesprochen, haben gesagt, brauchen wir nicht, haben wir schon mal gemacht, unnötig, verweisen Sie doch einfach auf uns. Und wir so, ja, das machen wir sowieso. Also ist ja nicht so, dass wir alle an uns reißen und sagen, wir sind die Einzigen, die es wissen, sondern wir stellen die Informationen, die Sie ja auch haben, zur Verfügung auf einer Plattform, die Sie so nicht gestalten können, weil Sie im Alltag genug zu tun haben in den Beratungen und was so wichtig ist, direkt an den Menschen zu sein. Und wir können als Stiftung hier nochmal ganz anders rangehen. Und freue mich, dass wir dran geblieben sind und das kontinuierlich weiterentwickelt haben. Und so wird es auch weitergehen. Wir werden die Veranstaltung weiterentwickeln, was sicherlich noch hinzukommen wird, was uns jetzt so nach den letzten ein, zwei Veranstaltungen nochmal deutlicher wurde, dass viele gesagt haben, also der ExpertInnen, die vor Ort waren, das ist wie eine Fortbildung für die selbst, weil die teilweise Bereiche mitbekommen haben, die sie selber so nicht in der Tiefe nicht angeschaut haben, weil das nicht ihr Fachbereich ist oder weil in ihrem Fachbereich noch einmal eine Spezialisierung gibt, die sie so nicht kannten oder nicht behandeln oder nur punktuell. Und das immer mitzunehmen, war für die total wichtig. Und ich erinnere noch, beim letzten Mal hatten wir das Thema Diskriminierung von Frauen. Und da saß eine Frauenpower bei uns im Studio und digital zugeschaltet, die gesagt haben, es ist so wertvoll, dass die verschiedenen Generationen hier, die schon ewig und Jahrzehnte kämpfen für die Rechte von Frauen, hier zusammensitzen und sie können voneinander lernen, auch weil sie unterschiedliche Herangehensweisen haben. Und das habe ich stellvertretend eigentlich für die anderen Themen auch mitgenommen, dass wir hier auch für die ExpertInnen ja bereit sind, dass wir hier eine Vernetzung stärker schaffen und dass wir hier auch die Möglichkeit schaffen, dass wir, wenn wir ein Thema haben, was gemeinsam angegangen werden kann, dass wir hier als Stiftung auch mit reingehen und versuchen, das im System zu ändern. Denn informieren und sensibilisieren ist ein super wichtiger Schritt und den werden wir beibehalten. Aber wir müssen auch in den weiteren Schritt gehen, weil es kann nicht sein, dass es Zufallsprinzip ist, Hilfe zu bekommen und gute Hilfe zu bekommen.
Und vielleicht auch ständig sich Hilfe zu suchen. Also in bestimmten Kontexten ist es ja auch hilfreich, sie einfach bekommen zu dürfen, quasi ohne dass proaktiv jemand ständig ganz doll auf die Suche gehen muss. Wenn wir da von ganz jungen Menschen sprechen, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Du hast gesagt, also wir haben ja schon gesagt, letztes Jahr war es zweimal im Jahr, in diesem Jahr einmal. Hat das einen Grund? Siehst du die Veranstaltung nochmal zweimal jährlich oder sagst du, nee, das Das reicht dann auch einfach mal, wenn wir sie einmal im Jahr machen.
Also wenn das das Einzige wäre, was wir machen, dann mehr davon. Aber es ist nicht das einzige Projekt und von daher möchte ich dem Projekt dann, was wir auch veranstalten, was wir gestalten, auch die nötigen und Respekt zollen, dass wir genug Zeit investieren und nicht versuchen, uns selbst unter Druck zu setzen, um was zu schaffen. Ich soll nicht einfach abliefern sein, sondern das soll wirklich auch 2, 3 Punkte mehr erreichen, nämlich gute Gestaltung und Informationen und schlussendlich ist das Aussenden, was wir von der Veranstaltung machen, vom Team machen, ja auch total wichtig. Und wenn wir alle super gestresst durch 2 Veranstaltungen pro Jahr mindestens hetzen, dann macht das alles keinen Sinn. Dafür sind die Themen zu wichtig und auch etwas, was das Team begleitet. Also wir arbeiten es als Team ja nicht einfach ab und sagen, okay, Kinderschutz, zack, 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 sondern wir beschäftigen uns ja intensiv damit. Und das braucht auch Zeit und Raum, dass wir hier dann auch in die Reflexion gehen können. Und das ist ein bisschen stressig. Ich möchte nicht 2 Wochen Reflexion und dann machen wir mal weiter, sondern wirklich tiefe Beschäftigung mit den Themen. Abgesehen davon ist es unterjährig ja auch viel, was wir machen können. Und dann ist das eine Highlight im Jahr. Ganz besonders. Und man darf nicht vergessen, wir haben uns ja immer um Tage gesteigert. Wer weiß, was in der Zukunft kommt, ob wir irgendwann den Monat haben, ja?
Ja, das könnte passieren. 2022 und die ganzen Veranstaltungen. Klingt ein bisschen doll, aber all die Themen, die die Stiftung bedient und mit denen wir uns ja beschäftigen und die wir uns anschauen. Was gehört alles, vielleicht kannst du das nochmal kurz sagen, was gehört eigentlich alles zur Stiftung? Welche Schwerpunktthemen sind unsere und welche Veranstaltungen gab es im Jahr 2022 noch?
Na, ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht. wir haben die Themen Wohnungslosenhilfe, Einsamkeit im Alter, dann Gewalt im Alltag, wie eben erzählt, und Kinder und Jugendliche sowie chronische Erkrankungen, Inklusion. Und das Ganze machen wir über 3 Förderwege. Wir haben die eigenen Projekte, wir haben externe Projekte, die wir unterstützen, und wir haben die Einzelfallförderung. So, das in einer Kurzübersicht.
Komm mir gerade vor, du sagst gerade genau die Dinge, die ich auch immer sage, wenn mich jemand fragt, was macht die Stiftung alles, ist eigentlich genau der gleiche. Sage ich ganz genau so, spannend. Würde ich gerne mal wissen, wie die Kollegen und Kolleginnen das beantworten. Das wäre mal interessant zu hören.
Ja, ich höre es ja ab und zu und ich finde es so spannend, dass jeder und jede die gleichen Sachen sagen, aber in ganz unterschiedlichen Wording.
Ja.
So, und das finde ich halt total schön. Ja. Weil es soll ja nicht maschinell sein. Das denke ich mir manchmal auch, weil ich das so oft sage pro Tag, dass ich dann irgendwie so eine Schallplatte, so da, 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 und das Thema und das Thema. Aber es ist für jeden neu. Deshalb möchte ich das auch mit der Begeisterung, mit der ich die Arbeit an sich ja auch mache.
Die Sache ist ja auch sagen. Also wir wachsen ja auch und manchmal geht es mir so, dass ich kurz überlegen muss, da fehlt was. Es fehlt noch was in der Liste. Das war es nochmal. Und dann nochmal genau gucke, das habe ich schon gesagt. Irgendwas fehlt, weil mir ja wirklich so, also ich weiß dann hier, irgendwas habe ich noch nicht gesagt. Was war es denn jetzt verdammt nochmal? Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir Themen, dass wir eben uns ja auch, also dass wir auch wachsen natürlich, ne? Und dass da Themen auch hinzukommen, die vielleicht schon mehr oder weniger schon auch auf unserer Liste standen, aber dann eine ganz andere Aufmerksamkeit auch von uns bekommen haben und so weiter.
Naja, das stimmt wohl. Ich überlege gerade, soll ich mal chronologisch durchgehen, wie das Jahr war, was wir an Projekten hatten?
Ja, gerne.
Ich,
ja.
Ich muss da selber einmal überlegen, aber wir hatten eigentlich...
Kann dir gerne helfen, ich weiß ja, noch.
Das ist super, super. Ich fange einfach mal an und wenn ich irgendwas vergessen oder in die falsche Reihenfolge gepackt habe, dann bitte um Ergänzung. Wir hatten im Frühjahr angefangen mit unserer Kampagne gegen Einsamkeit im Alter. Das hatten wir über mehrere Wochen deutschlandweit ausgespielt, Schwerpunkt Hamburg, aber sind auch in andere Städte rein und natürlich über Social Media jederzeit auch deutschlandweit einsehbar, wo wir das Thema Gewalt im Einsam auch schön. Weißt du, das kommt irgendwann, wenn man so viele Themen hat, dass es dann sich vertauscht. Also gegen Einsamkeit im Alter, was ich total spannend fand, weil das eigentlich das erste Mal war, dass wir uns mit dem Thema so auseinandergesetzt haben. Also wir haben beim Thema Erfahrungsträger, das ist der Name unseres Projektes gegen Einsamkeit im Alter, da haben wir vor Ort immer Projekte gemacht, haben 2019 auch angefangen und hatten eine ganze Projektwoche, wo wir Seniorinnen und Senioren durch ganz Hamburg schicken durften. Zu Programmpunkten, 130 Projektpartner hatten wir, was einfach eine krasse Woche war. Wir hatten Kooperationen mit verschiedenen Mobilitätsdiensten, die wir alle hier auch aus Hamburg kennen, und haben so hunderte von Seniorinnen und Senioren durch Hamburg gebracht, transportiert, um so Angebot zu zeigen, welches vielleicht so nicht möglich ist aufgrund von Mobilität, aufgrund von finanziellen Möglichkeiten. Und waren so begeistert über die Rückmeldung, dass wir gesagt haben, da machen wir weiter. Dann war ja wieder das Thema Pandemie und haben im Jahr darauf verschiedenste Seniorinnen und Senioreneinrichtungen, Residenzen besucht mit Programmen vor Ort und haben uns dann überlegt, was machen wir 21, und haben gesagt, eigentlich müssen wir in die Öffentlichkeit, weil irgendwie nach unserem Projekt Brieffreundschaften da nicht so die Resonanz aus beiden Richtungen gleichermaßen kam, von den Jungen und von den älteren Menschen. Wir gesagt haben, irgendwie müssen wir die Jungen noch mehr erfassen, weil im besten Falle werden wir alle alt und dann kann man vorbeugen, Sozialkontakte schaffen zum einen und aber auch im Hier und Jetzt sich mit verschiedenen Generationen austauschen. Und das war spannend zu sehen, wohin sich die Kampagne dann entwickelt hat. Und wir dann 2022 im Frühjahr ausgespielt haben. Und auch da war ich, Denise, du hast die Kampagne gemacht. Ich war schockiert teilweise von den Rückmeldungen der jungen Menschen, weil der Hashtag war Friendly Reminder Call, Omi Call Opi, und dann in den Interviews auftauchte, ah ja Mensch, ich habe meine Großeltern, keine Ahnung, vor einem Jahr zuletzt kontaktiert, wo ich dachte, okay, das, also, bitte? Ich klammer immer aus, wenn es einen Gewaltkontext gibt oder dergleichen, dass man da natürlich keinen Kontakt aufnimmt zu Verwandtschaft und da verpflichtet ist. Aber da, wo einfach nichts vorgefallen ist und man vergessen hat, weil es irgendwie nicht ins Leben passte und man dann schon ein Jahr weiter war, das, und wie weit das verbreitet war, wir haben ja über Social Media die ganzen Rückmeldungen bekommen, da war ich schon schockiert.
Ja, das Spannende war ja, dass ich da überhaupt nichts forcieren musste, was ja auch nicht der Plan war, sondern der Plan war, ich werde diese Frage stellen und wir werden nur mit der Kamera draufhalten. Und ich hatte natürlich vorher ein Konzept im Kopf, nämlich ich will dieses Warten haben. Man hört noch gar nicht die Frage, man sieht Leute nur nachdenken. Und ich dachte mir, hoffentlich funktioniert das überhaupt. Also hoffentlich nicht eigentlich, weil dann heißt es, die Leute wissen es noch und es ist doch ganz anders, das wäre ja toll, aber nur für der künstlerische Teil an meinem Kopf halten, hatte ich eine gewisse Vorstellung. Aber erschreckend war tatsächlich, es musste überhaupt nichts, also ich musste nicht umdenken, weil das war tatsächlich so, die Frage, wann hast du das letzte Mal deine Mutter, deinen Vater, deine Großmutter, deinen Großvater angerufen? Die Leute haben ewig überlegt, weil sie es vergessen haben, weil sie es nicht mehr wussten, wann das so lange her war. Das heißt, leider ist das so. Und leider ist das leider nicht nur eine dramaturgisch gut ausgedachter Plot, sondern das ist die Realität.
Naja, und umso wichtiger war es, dass wir die Kampagne gemacht haben, weil wir auch da viel Feedback bekommen haben aus sämtlichen Richtungen, nämlich sowohl von jungen Menschen als auch Senioren, die Kampagne im Straßenbild aufgefallen ist, als auch Menschen, die in dem Sektor arbeiten und gesagt haben, also wie ich arbeite seit Jahren und Jahrzehnten in dem Sektor mit Senioren, das Thema Einsamkeit hatte ich gar nicht auf dem Zettel. ich kriege immer noch Rückmeldungen, wenn wir das Thema Einsamkeit im Alter ansprechen, dass die Menschen sagen, keine Ahnung, die in der Stadtentwicklung sind oder andere Behördenbereiche, die sagen, ach, es ist echt gut, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, denn wir haben das gar nicht so auf dem Zettel. Wo ich denke so, wow, also das ist ja eine der Faktoren, wie ich überlegen sollte, wie Stadtquartiere aufgebaut werden, dass man hier das Thema Sozialkontakte, soziales Miteinander nicht vergisst, weil es soll ja nicht reine Unterbringung, barrierefrei gedacht werden, sondern da sollen ja auch, es sind Menschen, wir sind Menschen, dass man da hier wirklich das mitdenkt. Aber das ist immer noch ein Sonderstatus und umso wichtiger, dass wir das Projekt machen und wir auch die Kampagne dazu gemacht haben, um die Sichtbarkeit hier drauf zu lenken.
Ja, und an dieser Stelle würde ich gerne nochmal sagen, Whataboutism hat hier keinen Platz, wollte ich nur mal kurz sagen. Also das ist mir nämlich ständig begegnet. Also als wir dieses Thema platziert haben, kam permanent, ja, aber junge Menschen sind auch einsam. Ja, korrekt. Aber jetzt gerade sprechen wir über alte Menschen. Und das finde ich, weil dieses Whataboutism, ne, das kannst du ja immer fortführen. Also immer, es hört ja nie auf. Also dieses, deswegen macht das so überhaupt gar keinen Sinn, weil es führt zu nichts, diese Diskussion. Das fand ich sehr anstrengend, muss ich sagen. Weil das so, warum denken Menschen immer, dass man ihnen etwas wegnimmt, nur weil der Fokus gerade ein anderer ist, ganz kurz. Das verstehe ich nicht.
Ich auch nicht. Also aus Studien ist ja ersichtlich, aus mehreren europäischen Studien, dass gerade die junge Generation 15 bis 35 sehr stark von Einsamkeit betroffen ist. Das stellen wir ja gar nicht in Abrede. Der Vorteil dieser Generation ist, dass sie sämtliche Mobilitäts- und Kommunikationskanäle haben und zur Verfügung stehen. Um hier in Kontakt zu kommen, was sicherlich etwas ist, wenn man nicht mit Beziehung aufgewachsen ist, dass es schwerer ist, in Beziehung zu gehen, ganz klar. Aber wir haben den Fokus auf die Seniorinnen und Senioren, wenn man kurz mal überlegt, dass manche Menschen dann im hohen Alter aufgrund von Krankheit oder auch Routine, dass man gar nicht mehr so oft rausgeht, dass sich der Radius einschränkt, man vielleicht nur noch 500 Meter maximal um die eigene Wohnung rum mobil ist, weil man sein gewohntes Umfeld hat und dergleichen. Und allein das schränkt ja schon ein. Dann ziehen wir kurz ab, dass viele nicht online sind. Dann ziehen wir kurz ab, dass Verwandtschaft, die wir ja gesehen haben, nicht in Kontakt ist. Also wir haben ja sehr viele Faktoren, die dazu führen, dass insbesondere ältere Menschen der Zugang zu sozialem Miteinander verwehrt ist. Und das Thema Armut ist hier noch gar nicht mit drin, was einfach auch gesellschaftlichen Ausschluss befördert. Und daher absolut richtig, dass sehr viele Generationen und alle Altersklassen einsam sein können und unser Fokus ja explizit auf die Seniorinnen gelenkt wurden und
in der Säule ja auch nur, ne? Also
ja, ja.
Wir haben ja noch ein paar. Das heißt, das ist aber sehr müßig, das dann immer zu erklären, zu sagen, das hier ist jetzt Erfahrungsträger. Es gibt aber auch noch Gewalt im Alltag, es gibt auch noch die ganze Traumageschichte. Also wir haben ja sehr, sehr viel, was wir uns anschauen. Manchmal würde ich mir wünschen, dass Menschen da ein bisschen, entweder sich ein bisschen Zeit nehmen, um die Arbeit ein bisschen zu recherchieren oder irgendwie versuchen, diese Teile dann, diesen Frust, den ich irgendwie auch verstehe, aber den dann für den Moment auszuhalten, an Stellen, wo es nichts bringt, immer wieder zu rotieren in diesem Bereich und zu sagen, ja, aber mir geht's auch nicht gut, das ist ganz doof und bitte melde dich bei uns, wenn du was brauchst, aber es bringt überhaupt nichts, wenn du das andere jetzt niedermachst, weil da geht's dir nicht besser und das macht das Thema nicht weniger wichtig, also ja.
Ich finde es, was du sagst, ich finde es total wichtig, dass die Menschen sagen, dass es ihnen nicht gut geht, weil auch das ja Teil der Gesellschaft ist, dass man das eigentlich hinterm Berg hält. Und wie geht's dir? Ja, alles gut, danke. Und dir? So kurz beantwortet und selten die Wahrheit. Und da finde ich es total wichtig, dass man sagt, es geht einem nicht gut. Das ist ein ganz großer Schritt für viele. Und auch zu sagen, ich brauche Hilfe.
Total.
Und dass das dass es mutig ist und stark. das sollte man hervorheben und nicht, dass es Schwäche ist, wenn man Hilfe braucht. Also da, das stelle ich überhaupt nicht in Abrede. Ich finde es wichtig, dass wir auch, also da, auch da haben wir gemerkt, wie viele eigentlich Hilfe in ihren eigenen Themen sich wünschen, aber das als, das, die Kritik als Kanal genutzt haben. Ja. Und das konnten wir ganz oft auch aufhebeln, indem wir dann herausgefunden haben, was ist es eigentlich, und wir dann auch weitervermitteln konnten. Außer die Menschen, die wirklich einfach nur auf Krawall aus waren. Aber das ist zum Glück ein geringer Prozentsatz, der ist meistens nur etwas lauter als der Rest.
Ja, aber wobei auch diese, die haben ja auch eine Not, ne? Also die, das ist ja das Ding. Also die haben ja auch diese Not in sich und brauchen eigentlich jemanden. Das Problem ist, dass, was ich meinte mit dieser, mit dem Aushalten, nicht halte dein Leid aus, sondern können wir das kurz halten, dass es gerade um etwas, also dass es gerade um das Thema geht und dass der Fokus gerade bei den Senioren ist, können wir das bitte kurz einfach da sein lassen. Und wenn du Hilfe brauchst, dann gibt es hier Wege.
Ja.
Aber das ist immer in so einer Art, als wäre das fast was, als hätte es, als wäre es so fast noch was Konkurrenzähnliches. Das finde ich einfach schwierig und ich finde das manchmal sehr müßig, da zu verstehen, also den Job zu übernehmen, nämlich zu verstehen, was da passiert, das zu durchschauen, in Anführungszeichen. Manchmal wäre es einfach hilfreicher, wenn Menschen da selbst in Bewegung kämen und sagen, fühlt sich voll doof an, weil, oder mir geht es irgendwie nicht gut, ich fühle mich auch oft allein, wo kann ich denn Hilfe bekommen? Oder das wäre oft, finde ich, schön würde es so gehen, anstatt dass es sowas Kämpferisches bekommt und Niedermachendes für das Thema.
Da sind wir dann aber auch schon bei einer ganz anderen Ebene. Warum haben gewisse politische Stimmen so viel Kraft oder bleiben so lange? Weil sie in einer immer komplexer werdenden Welt die vermeintlich einfachen Antworten liefern, die vermeintliche Sicherheit gibt.
Ja.
Und wir dann dabei sind zu überlegen, warum sind denn einfache Antworten, die eigentlich auch gar nicht richtig sein müssen, aber in dem Moment vielleicht beruhigen, die richtigen für viele Menschen. Und dann sind wir eigentlich bei dem Grundtenor Angst.
Voll, ja,
dass
klar.
Angst das steuernde Element ist als Gesellschaft für jede einzelne Person und das gut und nützlich ist für diejenigen, die steuern wollen.
Total. Und das ist so schade, aber das, also es ist so bitter und so menschenverachtend, dass man unter Menschen fischt, die mit Ängsten und Sorgen jonglieren und dass sozusagen häufig diese Menschen gar nicht spüren, dass sie instrumentalisiert werden und dass es um was völlig anderes geht. So, da wird mir auch schwindelig, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dass kann man tatsächlich nicht oder das können wir nicht verändern. Das wird immer ein Problem sein. Aber was man definitiv tun kann, ist lauter sein und da manchmal den Spot noch in eine andere Richtung drehen. Zumindest habe ich das Gefühl.
Ich denke, wir als Gesellschaft müssen uns eine Frage stellen, ob wir die Traumata, die wir auf unterschiedlichsten Ebenen haben, ob wir die uns anschauen wollen und in den Heilungsprozess einsteigen wollen. Denn Angst darf sein, ist eine natürliche Reaktion. Was ja schwierig ist, ist, dass Angst so ein Dauerzustand wird und dann so in die Tiefe geht und so ein Grundmanifest ist, dass das alleinige Merkmal wird und dass aus Angst heraus dann Hass kommt, dass Wut kommt, Negativität, um es zu kompensieren. Aber der wichtige Faktor ist ja eigentlich, dass wir uns das anschauen, wo kommt es her und was kann man tun? Als einzelne Person, aber auch als Gesellschaft. So, also ja, du und ich, wir können viel machen, wir haben die Möglichkeiten, weil wir über die Arbeit schon einfach viel gestalten können. Genauso ist es aber auch wichtig, dass wir als Einzelpersonen hier uns anschauen, was macht auch die Arbeit mit uns oder was ist in den gesellschaftlichen Themen, was ist mit den eigenen Themen. Das kann man zumindest in dem Sinne Menschen fragen, ob man da sich das angucken kann. Und auch da gibt es ja dann Hilfe. So, aber wir als Gesellschaft, wir haben so viele Bereiche, die wir nicht aufgearbeitet haben oder bewusst gesteuert haben, um hier steuerbar zu bleiben. Und das macht es natürlich dann schwierig, für den Heilungsprozess da überhaupt einzusteigen. Und dann sind wir halt an den Symptomen weiter dran. Aber eigentlich müssen wir dahinter schauen.
Ich glaube, wenn die Frage gesamtgesellschaftlich wäre, wollen wir uns unsere Verletzungen anschauen, dann wäre die Antwort ein lautes Nein. Weil zum einen profitieren zu viele Menschen davon und zum anderen tut es weh, sich seine Wunden anzugucken. Und es bedeutet Bewegung und es bedeutet aushalten, dass Dinge ganz schön scheiße sind und dass sich Dinge auch ganz schön scheiße anfühlen. Das wollen die Menschen nicht. Und deshalb wird meiner Meinung nach, wenn man es gesamtgesellschaftlich betrachtet, die Antwort immer Nein sein. Umso wichtiger ist es, glaube ich, dass es zumindest im Kleinen, im Verhältnis jetzt, wenn man sich aufs große Ganze guckt, im Kleinen, ja, mutig genug ist, sich selbst zu erlauben, sich seine Sachen anzuschauen und sich selbst erlaubt, herauszufinden, welcher Mensch möchte ich in dieser Welt sein. Und weil damit ist schon mehr gewonnen, als wir können uns ständig mit dem da hinten beschäftigen. Aber die Bewegung ist ja nicht da hinten. Die Bewegung ist ja hier. In dieser eigenen kleinen Bubble. Und ich glaube, wenn das mehr Menschen täten, hätten wir schon eine Veränderung. Ehrlich gesagt. Aber es gibt ja Bewegung vermeintlich im Kleinen. Also das, was die Stiftung macht, gehört ja dazu. Aber ich glaube, wenn man es sich groß anguckt und diese Frage so ganz laut in die Welt hineinbrüllen würde, wäre die Antwort ein lautes Nein. Leider.
Ich glaube aber, wir kommen stückweise dorthin, dass die Menschen sich das anschauen, weil es an vielen Stellen auch nicht mehr auszuhalten ist und viele sich fragen, wo kommt das her? So, also was ist es, was so unendlich wehtut? Und mit viele meine ich mehr als vor, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Jahren. Auch die Möglichkeiten sind anders da, auch wenn sie noch nicht ausreichend sind, dass man das mit professioneller Begleitung sich anschauen kann. Aber ich glaube, wir haben hier einen Bewusstseinswechsel oder Wandel auch durch die Generationen, die lauter werden und sagen, sie wollen sich das anschauen. Ist immer noch klein im Verhältnis, aber es wächst. Und da sehe ich ein ganz großes Potenzial, hier als Gesellschaft zu wachsen.
Ja, da bist du auf jeden Fall positiver gestimmt als ich. Ich bin noch nicht so überzeugt, ehrlich gesagt.
Ich sag mal so, wenn ich nicht positiv gestimmt wäre, dann wäre die Arbeit der Stiftung nicht möglich. Also ich muss pragmatisch sein, aber ansonsten, wenn ich nur überall das Negative sehen würde, dann brauche ich das alles nie machen.
Aber es gibt ja einen Unterschied, oder? Zwischen Negativität und Rationalität und vielleicht auch Dinge realistisch angucken. Also weil ich glaube, es gibt einfach Bereiche, wenn ich beispielsweise mir überlege, dass ich mich jetzt zum Beispiel mit Menschen unterhalten und streiten müsste, die eine ganz klare Haltung zu gewissen Dingen haben, wo ich mich überhaupt nicht mit identifizieren kann, wo ich das Gefühl habe, ich verstehe nicht mal, wie das überhaupt möglich ist. Dann kann ich mich, und das habe ich sehr, sehr lange gemacht, dann kann ich mich da hinsetzen und dann kann ich das versuchen. Aber am Ende des Tages gehe ich fix und fertig aus diesem Gespräch und es hat gleich gar nichts verändert, weil mein Gegenüber will nur gewinnen. Und deswegen glaube ich, das wird es immer geben. Und da bin ich total realistisch und glaube nicht, dass, oder ich habe so ein bisschen für mich gelernt oder für mich entschieden, es ist nicht alles mein Projekt. Ich gehe lieber in die Richtung, wo ich das Gefühl habe, hier kann ich was in Bewegung bringen. Hier ist irgendwie zumindest eine Basis, wo das funktioniert. Aber ich habe das Gefühl, dass tatsächlich es an vielen Stellen sicherlich besser wird, aber leider auch an so vielen Stellen nicht. Und deshalb bin ich noch nicht so überzeugt. Aber
ja, ich habe auch nicht, also ich sehe auch nicht, dass wir in den nächsten 10 Jahren die heile Welt haben. Das ist absolut ausgeschlossen. Also es müsste ein Wunder passieren. Für mich ist es eher, dass die positive Grundeinstellung da ist, dass es die Menschen gibt, mit denen man arbeiten kann. Die Menschen gibt, mit denen man reden kann. Auch wenn wir nicht einer Meinung sind, aber die Basis da ist, dass wir etwas bewegen wollen und dass wir nach vorne schauen wollen mit dem Wissen der Vergangenheit. Und das finde ich, stimmt mich positiv. dass Veränderung im positiven Sinne möglich ist und nicht alles, wenn es nicht nur stehen bleibt, nur noch schlechter wird. So, wenn ich sehe, was in den letzten Jahren einfach an dem Kosmos Stiftungsarbeit möglich wurde, als ich angefangen habe, gab es eigentlich nur die Riege der Herren, die eine zweite Karriere nach der haupterfolgreichen Karriere gemacht, nachdem sie das gemacht haben, im Stiftungswesen gefunden haben und Frauen als ReferentInnen höchstens eingestuft wurden, Geschäftsführung aber keine Möglichkeit, irgendwie eigentlich zu entscheiden, sondern eine bessere Vorstandssekretärin waren. Und dass sich alleine in den letzten Jahren schon so viel geändert hat und dadurch die Themen, die angefasst werden und wie sie angefasst werden, nochmal ganz anders betrachtet werden können. Allein der Wandel ist für mich schon nur in diesem Sektor schon sehr schön. Sicherlich ist das so ein Ausschnitt und so eine Bubble, aber es zeigt für mich, was möglich ist. Es gibt natürlich in den großen wirtschaftlichen Sektoren immer noch einen heftigen Kampf, auch in den Geschlechtern, auch was das Thema Diversität anbelangt. Das müssen wir uns nicht vorhalten, dass das weiterhin stattfindet und es weiterhin schwierig ist, aber ich sehe positive Veränderungen. Und ich sehe etwas, was es vor vielen Jahren nicht gab, Zusammenhalt, intersektionalen Zusammenhalt an einigen Stellen. Es ist eine zarte Pflanze, die da keimt, aber die kann richtig, richtig stark werden. Und dass das möglich ist, sehe ich schon als sehr gut. Die Mühlen der großen Institutionen, Wirtschaft sind groß und stark, aber nicht unüberwindbar.
Das lassen wir einfach mal genauso stehen. wir sind noch am Anfang des Jahres in unserem Rückblick.
Ja, stimmt.
Wie ging das weiter?
Ja, wir hatten nach der Kampagne intensiv zwei Projekte, die wir gestalten konnten. Das erste Projekt der Yuki Lobby, das Yuki Dog, Yuki Lobby, unser Themenbereich Kinder und Jugendliche und wie wir hier denjenigen, die nicht oder nicht ausreichend Hilfe bekommen durch das System, durch ihre Bezugspersonen, dass wir hier Sicherheit schaffen können, Sichtbarkeit und AnsprechpartnerInnen sind. Und es entwickelte sich weiter und das Yuki Dog war eigentlich so das Projekt, womit wir das erste Mal mit der Yuki Lobby sichtbar wurden. Du bist ja Projektleitung von der Yuki Lobby und warst ordentlich beschäftigt hier mit den Institutionen vor Ort. Wir haben es in Hamburg gemacht, in Kontakt zu treten mit dem Team. Und wir haben da gesehen, was wir in allen anderen Themen auch sehen, erstmal Ernüchterung. Wir als Team haben eine ganz große Ernüchterung erfahren, weil wir mit eigentlich einem tollen Projekt ankommen und alle sagen, wozu? Brauchen wir nicht, das ist extra Arbeit, boah, ist ein Wochenende. Nee, ne? Also das sind ja nur die freundlichen Rückmeldungen vom Grundtenor her. Und ich fand das so schön, dass ihr dran geblieben seid und wir da als Team was ganz Großes geschaffen haben für die Yuki Lobby und für die Kinder und dass erst nicht klar war, ob wir die Kinder, nämlich genau die Kinder, die wir eigentlich auf dem Yuki Dog haben wollen, ob wir sie erreichen und dann es umso sichtbarer wurde, wie viele wir erreichen konnten. Denn anders als bei dem Dog, wozu ich gleich komme, können die nicht einfach vorbeikommen. Da müssen wir ja auch, sind minderjährig, mal ein paar rechtliche Sachen klären. Ne?
Ja, boah, das andere wirklich.
Aber hat sich gelohnt.
Das hat sich gelohnt und ich glaube, dass das ist in diesem Sektor so hilfreich ist, bissig zu sein. Und ich weiß, dass das etwas ist, was viele Leute auch nicht immer nur gut finden an mir. Aber ich sag euch eine Sache, in diesem Bereich ist das nicht anders möglich. Also wenn man sich da nicht festbeißt, dann wird man abgeschüttelt. So. Und dann kommt man überhaupt nicht durch zur Zielgruppe. Ja. Also was wir uns da teilweise anhören durften, meine Kolleginnen und ich, das muss man sich auch mal kurz überlegen. Da haben Kinderärzte gesagt, also was soll das? Macht überhaupt keinen Sinn, das brauchen Kinder nicht. Entschuldigung? Also der Satz muss einem ja auch erstmal über die Lippen kommen. Da muss man mal kurz drüber nachdenken. Da würde ich ja nicht mal drauf kommen, das laut zu sagen. Weil was könnte es denn, also wie kann es überhaupt, in welcher Welt lebt jemand, der sagt, Kinder und Jugendliche brauchen keine Grundversorgung? Also, ja.
Da sind wir doch eigentlich bei dem Grundthema, Denise. Wir sind bei dem Grundthema, Erwachsene entscheiden für Kinder.
Ja.
Weil über die Erwachsene konnten wir nur an die Kinder kommen, dass sie die Information erhalten, dass sie die Genehmigung erhalten, dass sie kommen können, dass sie in Begleitung da sind.
Da hatte man auch das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, also das weiß ich ja auch nicht erst seit gestern, ne? Aber das dann immer wieder zu erfahren, es ist so, also sogar Erwachsene haben Angst davor, dass man ihnen etwas wegnimmt, wenn man etwas für Kinder und Jugendliche macht. Muss man sich mal überlegen. Also Leute, get yourself together, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ja, also wirklich. Da überschneiden sich auch wieder diese Wunden, die man sich nicht angeguckt hat. Ne, das ist schon auch überall immer spürbar. Ist auch für uns nichts Neues. Wir wissen das. Aber ich finde das trotzdem immer wieder ganz doll verletzend für die jungen Menschen, dass erwachsene Menschen, die Entscheidungen treffen für Kinder und Jugendliche, sozusagen wie eine Wand davor stehen und eben Dinge tun aus ihren eigenen unangeguckten Barrieren heraus, ja, und das am Ende des Tages dafür sorgt, dass Kinder und Jugendliche eben übersehen werden oder dass man überhaupt nicht die Chance hat, in Kontakt zu kommen, was ja nicht anders geht. Wir können nicht, was sollen wir machen? Wir können ja nicht durch Hamburg fahren und sagen, hier, wir haben hier eine Veranstaltung, die ist nur für euch und dann können die kommen. So funktioniert das nicht. Das hat rechtliche Gründe, das kannst du halt nicht machen. So. Und das wollen wir auch gar nicht machen. So, ne?
Stell dir mal vor, Denise unterwegs in Hamburg und sammelt Kinder ein.
Ja, weißt du was? Ich dachte, das musst du dir mal überlegen. Ich war irgendwann so verzweifelt, dass ich dachte, okay, wie ich komme ja nicht an die Zielgruppe. Es macht mich wahnsinnig. Ich habe mir die verrücktesten Dinge einfallen lassen. So, und wir sind sehr kreativ geworden. Wie können wir, Gott sei Dank ja auch mit einer Anwältin, die mit im Boot saß, die uns da auch immer wieder klar sagen konnte, was geht, was nicht geht. Also nicht, dass wir jetzt hier irgendwas getan hätten, was gegen das Gesetz ist, aber es gibt in diesem Land einfach Gesetze, die verstehst du nicht. Also wenn wir ein Kind beispielsweise auf dem Yukidok empfangen hätten und das Kind hätte zum Beispiel bei uns einen Plastikbecher, sich an einem Plastikbecher verletzt oder so, dann hätte das hätte zur Folge haben können, wenn es keine Einverständniserklärung oder Ähnliches gehabt hätte, dass wir am Ende verklagt werden durch die Erziehungsberechtigten und wir hätten eine fette Strafe bekommen. In welchem Ausmaß, das werde ich jetzt hier nicht sagen, aber ich habe diese Gesetze gesehen und da wird einem auch kurz mal anders. Aber ich habe tatsächlich überlegt, irgendwann war ich wirklich so verzweifelt. Ich dachte, ich fahre jetzt einfach überall dahin, wo Kinder und Jugendliche sich aufhalten. Keine Ahnung, auf Sportplätze und so. Und dann dachte ich, bist du irre? Kannst du ja nicht machen. Du kannst ja nicht mit Anmeldebögen.
Kommt her, Kinder.
Du kannst ja nicht mit Anmeldebögen auf Spielplätze fahren, auf Sportplätze, auf Skater, in Skateparks und so weiter und sagen, hier, gib mir eine Unterschrift, du darfst zum Yuki-Doc kommen. Da natürlich, wenn du das zu Ende denkst, denkst du, um Gottes Willen, natürlich nicht, ja. Aber wir waren irgendwann sehr verzweifelt und dachten, das geht doch nicht, dass Entscheider und Entscheiderinnen sozusagen da wie eine Wand zwischen uns stehen und wir da nicht an Ziel kommen können. Aber wir haben Wege gefunden, das ist ja alles gut gegangen. Aber das war auf jeden Fall ein Ritt, muss man sagen.
Ja, ja. Und das zeigt auch nochmal so deutlich auf, dass grundsätzlich ist das ja total richtig, so zum Thema Kinderschutz. Wir waren da am Anfang der Folge. Aber es gibt dann auch Absurditäten, wo man denkt so, an anderer Stelle ist euch das nicht so wichtig. Also, weiß ich nicht. Es können dann im System auf einmal Kinder wochenlang nicht sichtbar sein. Aber auf der anderen Seite ist es dann super wichtig, weil ja Schulpflicht ist, dass man die Kinder hat. Aber ob es einen Grund gibt, warum die Kinder nicht in der Schule waren und das gemeldet wurde. Es geht ja nicht darum, dass die Kinder dann nicht wirklich gesucht werden, sondern es geht darum, dass alles klar ist und den Behörden bekannt, Umzüge, keine Ahnung was, man in ein anderes Schulsystem reingeht und dann aber die Versorgung nicht möglich ist seitens des Staates und auf der anderen Seite dann nicht drauf geachtet wird an so vielen Stellen oder es egal ist. Also Thema Mobbing in Schulen, was ja so eigentlich ja offiziell gar nicht existiert und wenn, dann kann man sich ein Ordner aus dem Schrank holen und mal kurz sich selbst fortbilden als Lehrerin. Da ist die Gewichtung sehr interessant. Also es ist wichtig, wo der Aufenthaltsort ist. Wie es der Seele geht des Kindes, ist dann so zweit- und drittrangig.
Ja. Ja. Ich habe auch einen Jugendlichen begleitet, der war abgängig und hatte kein Zuhause und konnte nicht zurück oder wollte und konnte beides nicht zurück in die Ursprungsfamilie aus ganz, ganz klaren kindeswohlgefährdenden Gründen. Und das Einzige, was das zuständige Jugendamt interessiert hat, war die Schulpflicht. Da muss man auch mal richtig gut atmen dann. Also, wenn man da in diesen Bereichen so direkt an diesen Institutionen auch scheitert und merkt, wie viel Willkür da drin ist und wie viel Gewalt da drin ist. Und das ist kein Bashing gegen irgendwelche Institutionen für Kinder und Jugendliche, hier in diesem Fall das Jugendamt. Das ist die Realität. Und leider überhaupt keine Ausnahme.
Ja, und umso wichtiger, dass wir das Yuki-Doc gemacht haben als Lichtblick und absolut grandioses Wochenende für viele Kinder und Jugendliche in Hamburg.
Hast du ein Erlebnis vom Yuki-Doc, was dir im Kopf geblieben ist? Also ist dir irgendwas, wo du sagst, das hast du ganz besonders abgespeichert oder erinnerst du dich gerne?
Kein Einzelerlebnis, eine Grundstimmung. Also wie frei und unbeschwert die Kinder vor Ort waren, die Kinder und Jugendliche, die eigentlich sehr beschwert angekommen sind, sehr abgeschaltet, sehr, ja, nichts hoffend und dann losgelegt haben. Es gab einen Rucksack zu Anfang, die nicht wussten, ob sie den bezahlen mussten. Wir haben denen geschenkt, Rucksack rauf und los geht's, Hüpfburg. Also das waren so die Momente, die herausforderndste Station, die Hüpfburg, wo ich gedacht habe, ja, schön, Kinderaugen leuchten wieder. Und die leuchteten nicht nur punktuell, sondern sie leuchteten die ganze Zeit, da wo es eigentlich sehr leer war zu Anfang in den Augen. Und das ist so die Grundstimmung, die ich mitgenommen habe. Und es geht ja nicht im Kern darum, dass wir sagen, wir machen ein schönes Wochenende, Punkt. Sondern es ist ja ein Highlight, wie in all unseren anderen Projekten, dass wir ein Highlight haben in der absoluten Sichtbarkeit beziehungsweise Größe der Veranstaltung in dem Themenbereich und unterjährig aber die ganze Zeit unterwegs sind und mit den Institutionen arbeiten, mit den Menschen arbeiten. Das war so die Grundstimmung, die mich sehr gefreut hat, was auch anders laufen kann in anderen Bereichen. Deshalb ist das umso prägnanter bei mir hängen geblieben.
Ja, ich hatte ein Erlebnis mit einem Yuki, der war so bezaubernd. Der war so bezaubernd. Ich muss sehr, sehr oft an den kleinen Menschen denken. Der hat sich ganz schnell meinen Namen gemerkt und nicht, dass er so wahnsinnig kompliziert wäre, aber er hat sich den irgendwie gemerkt und ist dann tatsächlich ganz so hinter mir hergelaufen. Und als ich dann gegangen bin, hat er die Fläche verlassen und ist bis zum Auto hinterhergelaufen und hat meinen Namen gerufen. Und ich war einfach so beeindruckt, weil ich habe gesehen, der hat alles schon gesehen. Der hat in tiefe Abgründe geguckt und er konnte nicht so gut den Blick halten. Deswegen hatte ich auch kurz ich war mir nicht ganz sicher, ob er auch vielleicht aus dem Spektrum kommt. Also ich war mir nicht ganz sicher, was bringt er mit. War am Ende des Tages auch nicht wichtig, weil der hatte so eine Fähigkeit, in Kontakt zu gehen, ohne dass er dich angeschaut hat. Aber hat das irgendwie, war das energetisch krass irgendwie. Das an den muss ich super, super oft denken, an den kleinen Menschen. Und ja, so eine schöne Veranstaltung. Ja, das war Yuki Doc.
Und wir sind erst im Juno.
Ja.
Danach, Schlag auf Schlag, kam die Gamevention. eine Gaming-Veranstaltung in Neumünster. Wir haben über die letzten anderthalb Jahre bereits mit den KollegInnen aus dem Team die DigiOne in Kooperation gemacht, beziehungsweise waren Gast dort, haben das Thema Inklusion nach vorne gebracht im Gaming-Bereich, einer ganz großen aufs Podium gestellt, was Inklusion eigentlich ausmacht, was wichtig ist. Bei uns als Stiftung haben wir das Thema Inklusion ja in allen Projekten mit verankert. Es geht uns nicht darum, explizit zu sagen, hey, Inklusion, das ist Inklusion und so musst du dich verhalten, sondern uns geht es darum, dass wir als Stiftung inklusiver werden und haben im letzten Jahr ja auch all unsere Webseiten einmal komplett neu programmiert, weil die nicht richtig auslesbar waren Gerätschaften, die benötigt werden in dem Rahmen und haben auch unsere Social-Media-Kanäle angepasst, Alternativtexte. Wir haben auf jeder unserer Veranstaltungen das so mit eingeplant, dass wir beim Livestream Gewalt im Alltag beispielsweise Gebärdensprachen oder Kommunikationsassistenten für Gebärdensprache haben. Wir haben auf all unseren Veranstaltungen Sanitäreinheiten, die barrierefrei sind. Wir versuchen so wenig wie möglich Kabelbrücken zu haben, die auf der Fläche sind. Nicht barrierefreie Flächen kommen für uns gar nicht in Frage. Das ist uns alles wichtig und wir haben ja zunehmend durch unsere KooperationspartnerInnen und auch Projekte das Thema Inklusion bei uns auf dem Zettel und haben halt über die Gamevention das Thema in den Gaming-Bereich, der ja sehr groß, sehr breit verteilt ist, transportiert und uns gefreut, dass wir da jetzt endlich nach anderthalb Jahren Digitalveranstaltung vor Ort live sein konnten und hatten zwei Stände. Hatten einmal indoor in der Halle einen Stand, wo wir Quiz gemacht haben mit den Gästen, die alle sehr erschrocken darüber waren, wie wenig sie in dem Bereich Inklusion eigentlich wissen. Also das war sehr, sehr hilfreich. Haben dann mit den Gästen auch verschiedene Stationen gemacht. Wir haben unsere GERD-Anzüge, die wir auch im Rahmen von Erfahrungsträger nutzen, Alterssimulation, einfach mal Spiele spielen lassen auf der großen Leinwand. Die haben unter erschwerten Bedingungen sind auf dem Laufband gewesen. Teilweise mussten wir denen keinen Anzug anziehen, weil die da so grandios verkleidet waren in ihren Gaming-Kleidung und Comic-Con-Varianten. Von daher ist das etwas, was wir definitiv weitermachen wollen und schauen, wie wir hier auch in Zukunft im Gaming-Bereich die Sichtbarkeit im Bereich Inklusion weiterschaffen können. Aber das war im Juli und tolles Wochenende, wo wir auch draußen ein Rollstuhl-Basketballfeld aufgebaut hatten und dort auch mit den BG Baskets zusammen, die Gäste trainiert haben, einmal das Thema Rollstuhlbasketball nach vorne gebracht haben. Und die Fläche war, wenn es nicht geregnet hat, immer voll. Also alle Gäste waren so begeistert, dass sie das einmal ausprobieren durften und hatten das gar nicht so präsent, dass es Rollstuhlbasketball gibt und haben sich sehr informiert und wir konnten da auch vieles weitertragen und sensibilisieren. Etwas, was ja auch ganz stark bei uns in der Stiftung verankert ist. Also tolles Sommerwochenende in Neumünster im Bereich Gaming, aber für uns Bereich Inklusion. Und viele tausende Besucher, die wir dort begrüßen durften und über das Thema Inklusion aufklären konnten.
Das war Monat?
Juli.
Juli.
Also wir beginnen gerade die zweite Jahreshälfte.
Zweite Jahreshälfte.
Mal kurz überlegen.
Und dann kam, soweit ich jetzt nicht irgendwas übersehen habe, dann kam das Doc.
Richtig. Im August,
Ja.
Hatten wir das Doc Tage ohne Sorgen. Das ist auch eins meiner Lieblingsprojekte, weil es das erste Projekt war der Stiftung, was wir selber gestaltet haben und haben 2018 damit angefangen und seitdem kontinuierlich weitergemacht und entwickelt. Und es ist etwas spannend, weil wir eigentlich alle zwei Jahre die Location wechseln. Zwei Jahre im Cruise Center Hafen City in Hamburg, mussten dann wegen Corona, weil vieles geschlossen hatte, auf eine andere Fläche und waren auf dem Wohnmobilparkplatz in St. Pauli. Und nach 2 Jahren haben wir dann jetzt wieder gewechselt und sind wieder in der Hafen City im Ursprung, aber anderes Cruise Center, weil das andere Cruise Center geschlossen ist, Bakenhöft. Und ja, haben das Dock zum 5. Mal machen dürfen und wieder viele Gäste erreicht, so viele wie noch nie. Ja, was ist das Dock? Wir haben das Dock aus der Taufe gehoben, weil es uns, mir wichtig war, dass wir anschließen an ein Projekt, was meine Großeltern bereits gemacht haben. Und die haben in den 70ern das Operettenhaus hier in Hamburg gemietet und an 2 Abenden Vorstellungen geben lassen. Davor gab es Winterkleidung, warmes Essen und einen Friseurbesuch. Und das einmal für obdachlose Menschen und einmal für bedürftige Senioren. Und das war für mich so das Event, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte gerne, dass das in das erste Projekt wird. Nur mehr Grundversorgung, weniger Unterhaltung. Und haben so das Dock geschaffen, wo wir von Friseur über Essen, über medizinische Versorgung, über Beratung, ja, aber auch Erholung für die Seele, das sowohl durch Ruhebereiche als auch durch künstlerische Möglichkeiten, sich auszudrücken und so weiter und so fort, ein ganz großes Angebot geschaffen haben seit 2018 und uns weiterentwickelt haben aufgrund auch der Rückmeldung der Gäste. Und ja, das war im August, wo wir wieder sehr groß sein durften und ja, tolle Erfahrungen gesammelt haben, auch natürlich unter den oder neueren Bedingungen dieses Jahres mit der Ukraine, mit dem Ukraine-Krieg, wo wir eine neue Zielgruppe mit aufgenommen haben und das aber größtenteils harmonisch ablief und einfach nur wichtig war, dass wir hier gut kommunizieren, um allen gerecht zu werden.
Ja, auf dem Yuki-Doc hatten wir auch betroffene Menschen, die zu uns gekommen sind, mit ihren Kindern. Ich bin hier, ich habe gerade irgendwas notiert und kann es nicht mehr lesen.
Das liebe ich, ja.
Naja, dann war es vielleicht nicht so wichtig. Ich muss leider uns ein bisschen zügeln.
Das kann doch nicht sein.
Ich muss uns ein bisschen zügeln. Ich gucke nämlich auf die Uhr und denke, oh, sind schon in der Nähe von dem Podcast Limit, Anführungszeichen, nicht, dass es wirklich eins gibt, aber ich versuche mich immer in einem Rahmen zu bewegen, der möglichst gleich ist, aber ich möchte auch die wichtigen Sachen trotzdem nicht ausklammern. Und da alles wichtig ist, muss ich jetzt ein bisschen gucken, wie wir es machen. Wenn ihr zu dem Dog beispielsweise noch ein paar, also genauer wissen wollt, was wird da eigentlich angeboten und wie war das so in den letzten Jahren und vielleicht auch unsere Gäste einmal euch anhören möchtet, denn die kommen auch zu Wort in einer Podcast-Folge, dann schaut doch mal weiter unten hier bei Spotify oder wo auch immer ihr euch gerade die Folge anhört. Da gibt es eine Folge zum Dog 21. Und da sind wir noch mal ein bisschen genauer auch und sprechen über die unterschiedlichsten Stationen. Und unsere Gäste, wie gesagt, kann man auch einmal hören. Ich glaube sogar, es gibt, glaube ich, 2 Folgen zum Dog. Einmal mit Joanna Natschmi, genau. Und Pascal.
Ja, Fromme.
Und mit Christoph. Es gibt 2 Folgen. Mhm. Könnt ihr gerne reinhören. Findet ihr übrigens zu allen unseren Projekten eigentlich immer auch Gespräche mit den Projektleitungen. Und da sind wir dann ein bisschen konkreter. Und dann, Magdalena, wie ging es dann weiter?
Ja, es ist ja nicht so, dass wir Pause machen. Dann war Produktion. Ich glaube, du erinnerst dich, da war so eine Kleinigkeit wie eine Kampagnenproduktion für Gewalt im Alltag. Der Veranstaltung, der wir am Anfang der Folge sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet haben. Da haben wir dann die Kampagne produziert und waren Sprint und Marathon zugleich unterwegs. Genau.
Ja.
Das lief quasi parallel zum Filmfest dann im September, Oktober. wo wir auch als Kooperationspartner mit dabei waren, um das Thema Erfahrungsträger, Einsamkeit im Alter nochmal sichtbar werden zu lassen. Und wir uns sehr gefreut haben, dass wieder nach der Corona-Intensivphase, wo nichts gedreht wurde, mehr Filme zum Thema Alter und Alterseinsamkeit präsent wurden und wir so in die Sichtbarkeit bringen konnten auf dem Filmfest. Ja, also ich glaube, wir waren sehr präsent in der Kampagnenproduktion in dem Zeitraum und in der Vorbereitung für Gewalt im Alltag und haben dann ja das Ganze in der Kampagne, in dem Kampagnenbeginn ab Ende Oktober gipfeln lassen und dann in der Veranstaltung im Hauptfokus zusammen.
Ja, und jetzt sind wir schon im Dezember. Und es geht quasi gleich auch schon weiter. Quasi. Also einfach ist auch nochmal spannend, glaube ich, für die Zuhörenden einmal zu hören, wie so ein Jahr eigentlich aussieht und wie viel da eigentlich passiert und wie viel Arbeit das auch ist.
Definitiv.
Das ist natürlich unsere Entscheidung und das wollen auch alle genauso, aber es ist natürlich deutlich mehr als ein oder zwei Veranstaltungen im Jahr und auch in der Größenordnung für die Menge an Menschen. Und es ist, und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, natürlich viel mehr als eine Veranstaltung. Das heißt, wir geben oder wir machen hier nicht eine Veranstaltung für die Zielgruppe und dann ist es das gewesen, sondern das ist eine Ergänzung von einer ganzen Säule. So, das Dork-Tage ohne Sorgen ist nicht einfach nur das Dork-Tage ohne Sorgen, sondern darüber hinaus gibt es eine feste Säule in der Stiftung, Wohnungs- und Obdachlosigkeit, wo kontinuierlich, ich wollte gerade sagen, 24 Monate im Jahr. Ich und meine Disco, es läuft super.
Also Denise, es fühlt sich so an wie 24 Monate im Jahr.
Das ist so typisch. Das hätte passieren können, dass mir das nicht auffällt. 24 Monate im Jahr. Nein, aber da ist natürlich die ganze Zeit Arbeit drin.
Der war gut. Ja.
Genau, ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sagen. Also es gibt, die Veranstaltungen gehören zu diesen Säulen, aber sie sind nicht das Einzige. Magdalena. Korrekt.
Daneben jetzt sind ja noch, bevor wir Schluss machen, ich wollte nur kurz sagen.
Wir machen noch nicht Schluss, weil es gibt noch den Ausblick.
Ja, aber darf ich noch mal kurz zum Rückblick was sagen?
Unbedingt, ja.
Also was ich glaube ich mal ein bisschen untergeht, weil wir es medial so präsent haben mit den Veranstaltungen, ist, was du gesagt hast, die unterjährige Arbeit in den Säulen, unterjährig in den Projekten so viel auch in den externen Projekten arbeiten. Also sprich, wir haben 30 bis 40 Projekte, die wir unterstützen, die in den Themenbereichen arbeiten. Und es werden zunehmend mehr, was uns freut, dass wir gefunden werden, dass uns freut, dass wir mit den Projektpartnern zusammenarbeiten können. Aber ich glaube, auch nach den Pandemiejahren noch nicht so viele Projekte wie dieses Jahr angeklopft haben, weil die Finanzierung an vielen Stellen ausgeblieben ist, zurückgefahren wurde, also verlagert wurde ins nächste Jahr oder auf andere Budgets aufgeteilt. Das ist auch nochmal da. Und wir haben das Antragsmanagement, wo wir einfach auch Hunderten von Menschen die Möglichkeit geben dürfen, hier Unterstützung zu erfahren, sei es durch uns oder sei es durch andere Projektpartner. Aber wir uns wirklich hier jeden Einzelfall anschauen und nicht nur Formular passt nicht, vielen Dank, auf Wiedersehen, sondern dass wir wirklich da reingehen und mit den Menschen eine Lösung versuchen zu erarbeiten. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil die Menschen sehen halt immer die Projekte, aber es sind halt auch noch die ganzen anderen Sachen, die dabei sind und wo uns wichtig ist, dass wir die gar nicht so propagieren, weil es uns nicht darum geht zu sagen, was für eine tolle Arbeit wir leisten, sondern es geht darum, dass die Hilfe den Menschen zugutekommt und das kann sowohl leise als auch laut sein.
Grüße gehen raus an die Kollegin im Antragsmanagement. Die hat wirklich sehr, sehr viel zu tun. Das hat sich auch sehr verändert. Ne? Also das ist schon spürbar, dass die Menschen nochmal anders in Not sind. Seit diesem Jahr.
Total. Und auch wir haben keine Mindestgrenze und da Anträge reingehen, die unter 100 Euro sind.
Ja.
So, das ist schon krass. Aber jetzt können wir gerne nach vorne
schauen. Ja, jetzt kommen wir mal zum Ausblick.
Ja, 23. Wir haben eine Menge vor. Wir haben schon alles aufgeplant, waren in sämtlichen Feedbackrunden, sämtlichen Kickoffs für die Projekte und sind jetzt in der Konzeptionsphase für all das, was so kommen mag, wenn wir nicht schon in der Konzeption sind. Wollen weiter ausbauen, sowohl inhaltlich als auch personell im besten Falle, um hier die Möglichkeit zu schaffen, so zu arbeiten, wie wir uns das wünschen, und in die Tiefe zu gehen und den Menschen gerecht zu werden. Alle Projekte, die wir dieses Jahr hatten, planen wir nächstes Jahr auch zu haben und das auch ergänzt, weiterentwickelt oder auch in dem Sinne nochmal neu gestaltet, dass wir nochmal anders draufschauen, nochmal detaillierter draufschauen und vielleicht Dinge aufteilen, um hier ja die Möglichkeit zu schaffen, intensiver mit den Menschen ins Gespräch zu gehen. Und wir werden auch Projekte, die wir über Corona-Pandemie, über die Pandemie leider etwas vernachlässigen mussten, ja, wieder zurückholen, weil sie jetzt umso wichtiger werden.
Perfekt. Perfektes Ende.
Perfektes Ende. Das kann ich, das kann ich.
liebe Magdalena, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir diese Folge zu machen. Es war ein Ausblick, Gewalt im Alltag, Rückblick und grundsätzliche 2022 Rückblickfolge.
Sehr viel Rückblick.
Ich freue mich schon auf den Titel.
Ja. Rückblick des Rückblicks vom Rückblick.
Ja, genau. Ja, vielen lieben Dank. Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest? Dann ist das jetzt noch deine Bühne.
Ah, meine Bühne. Bitte einmal den Scheinwerfer richtig hinstellen. ja, ich möchte mich bei all meinen TeamkollegInnen bedanken, die entweder fest oder temporär bei unseren Arbeiten, Projekten dabei sind und all das, was ich jetzt so schön aufgelistet habe in dieser doch so kurzen Folge, dass wir das möglich machen können. Denn wir arbeiten für Menschen und wir sind Menschen und nur durch Menschen ist das alles möglich. Und deshalb gebührt hier mein allergrößter und herzlichster Dank an die Menschen, die ja, mich begleiten und die mit mir gemeinsam als Team hier das möglich machen, dass wir so vielen Menschen da draußen helfen können, sichtbar werden können und ja, gemeinsam mehr erreichen können. Und das geht nur gemeinsam. Und dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei allen Projektpartnern und allen sowieso und bei all den Menschen, die uns das Vertrauen schenken, dass wir helfen dürfen. Und ja, tolles Team und großes Danke, dass das gemeinsam möglich ist.
Das ist ja noch ein viel perfekteres Ende
als das davor. Ja.
Sehr schön. Da werden sich alle freuen, das zu hören, da bin ich mir sicher. Und die Arbeit, die wir hier machen, machen wir natürlich ja, im Namen der Stiftung. Und ich glaube, alle geben da ihr Bestes und wissen aber auch, wofür sie das alles machen.
Ja.
Und, ja.
Danke auch in dem Sinne an meine Großeltern, dass die das überhaupt möglich machen, dass wir hier sein dürfen. Und an meine Familie, an meine Mutter, dass die das möglich gemacht hat, den Grundstein zu legen.
In diesem Sinne, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Danke an alle, die wieder eingeschaltet haben. Wir freuen uns, wenn ihr dran bleibt für die nächsten Folgen. Und ja, achtet aufeinander, passt aufeinander auf. Wir hören uns dann schon ganz bald wieder. In diesem Sinne, bis bald. Bye, bye.